Detektor FM. Zurück zum Thema.
Schönen guten Tag, Herr Molzberger.
Guten Tag, Herr Hertel.
Die Delegationen beider Koreas, ich habe das schon angesprochen, die nutzen ja die Asienspiele, um in Hinterzimmern Verhandlungen über militärische Abrüstung zu führen. Ist das ein ungewöhnliches Vorgehen?
Nein, also wenn man speziell den koreanischen Fall betrachtet, das ist jetzt auch gar nichts ganz Neues. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, also noch gar nicht so lange her, da sind Nord- und Südkorea zumindest gemeinsam bei der Eröffnungsfeier ins Stadion gekommen, als Korea. Sie haben zwar als getrennte Mannschaften teilgenommen, aber sie sind zusammen beim Einmarsch der Nationen ins Stadion gekommen. Also das ist, was die koreanischen Beziehungen betrifft, durchaus ein Auf und Ab. 1988 waren die Spiele ja in Seoul, da hatte Nordkorea noch boykottiert. Also man versucht immer wieder auch über den Sport sich anzunähern.
In dem Fall gab es ja vorher auch Boykottdrohungen aus dem Norden, die dann nicht wahrgemacht wurden. Ist das eben mit diesem sportlichen oder sich im Rahmen dieses Sports treffen eine gute Variante, um das Gesicht zu wahren für beide Seiten?
Naja, generell muss man sagen, dass große Sportveranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft oder eben besonders die Olympischen Spiele eine ideale Bühne darstellen, für welche Anliegen auch immer. Das kann ja positiv wie negativ genutzt werden und dafür gibt es ja viele historische Beispiele bis hin zu ganz tragischen wie Terroranschlägen. Eben auch viele Boykotte. Boykottbewegungen haben ja die Olympischen Spiele über mehrere Jahre geprägt. Also Staaten nutzen immer wieder ein solches Ereignis, eine solche Bühne, um sich darzustellen, um eigene Leistungskraft darzustellen, um nationale Stärke zu demonstrieren, um sich anzunähern, um auch Grenzen zu setzen.
Nun ist es ja gerade bei solchen Veranstaltungen so, dass die Macht der Bilder dort gigantisch ist. Jetzt gab es auch den Fall am Wochenende, dass auf dem Spielfeld es Gesten der Versöhnung gab. Da haben sich die Spielerinnen der beiden Damenfußballnationalmannschaften nach den Finalspielen Arm in Arm gelegen und haben zusammen gefeiert. Welche Bedeutung haben auch im Gegensatz zu den politischen Bemühungen solche Gesten, die dann eben in die Welt rausgetragen werden?
Naja, wie Sie sagen, das ist die Macht der Bilder. Auch da nochmal der Vergleich zu den Olympischen Spielen in Sydney. Da gab es beim Ringen eine vergleichbare Situation, wo ein Nord gegen einen Südkoreaner beim Ringen angetreten ist und sie haben sich danach umarmt. Eine vergleichbare Situation gibt es auch 1968 im Zeitalter des Kalten Krieges, als ein Russe und ein Amerikaner sich beglückwünschen, sich in den Armen liegen. Das sind natürlich Fotos, die um die Welt gehen. Man denke gleichzeitig am Beispiel 1968 an die Black Power Bewegung, als der eine Athlet die Hand mit dem schwarzen Handschuh hochreckt. Das kann zur Ikonografie werden, so ein solches Foto. Es kann aber auch vom politischen Geschehen überrollt werden sozusagen. Also nur weil die sich jetzt umarmt haben, heißt das ja noch nicht, dass deswegen die Staaten sich politisch annähern.
Auch in der deutschen Geschichte oder der deutsch-deutschen, muss man in dem Fall sagen, gab es ja solche Versuche der politischen Annäherung über den Sport. Noch von 1956 bis 1964, da traten die Athleten aus BRD und DDR gemeinsam an. Wie kam denn das damals eigentlich zustande?
Das hängt mit der IOC-Politik zusammen. Die deutsche Teilung wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 manifestiert, gerade vom Westen aus aber ja nicht anerkannt. Man hat die DDR ja nicht als souveränen Staat anerkannt. Und auf westdeutscher Seite hat man zuerst ein nationales olympisches Komitee gegründet, als Voraussetzung, um wieder an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Ursprünglich wollte der ganze Ostblock an Olympischen Spielen gar nicht teilnehmen. Die galten als bourgeois, als westlich. Die Sowjetunion hat aber schnell erkannt, dass sie eben eine tolle Bühne darstellen, um eigene Leistungsstärke zu demonstrieren und hat die sozialistischen Staaten angehalten, ebenfalls aktiv zu werden. Und so hat die DDR nach der Bundesrepublik ein eigenes NOK gegründet und versucht, ebenfalls auf die olympische Bühne zu kommen mit eigener Mannschaft. Seitens des IOC, was im Präsidium größtenteils westlich orientiert war, hat man dann darauf hingewirkt, dass man sagte, es gibt doch bereits ein NOK, was sich dann auch NOK für Deutschland nannte, obwohl es in Westdeutschland gegründet worden war. Und man müsse doch das DDR-NOK gar nicht jetzt als eigenes anerkennen. Und so kam es dann zu einem Konstrukt der sogenannten gesamtdeutschen Mannschaften von 1956 bis 1964, als Ost und West eine eigene gemeinsame Mannschaft stellen mussten, die mit neutraler Flagge und Hymne an den Spielen teilgenommen hat.
Das sogar relativ erfolgreich, vor allem ja auch für die Ostpropaganda, denn 1964, es gab da vorher so interne Ausscheidungswettkämpfe, da waren mehr Ostsportler in dieser gesamtdeutschen Mannschaft als Westsportler. Trotzdem waren das die letzten internationalen Spiele, wo sie so teilgenommen haben. War das nur der politischen Realität geschuldet, dass also dort schon eine Mauer stand oder gab es da andere Gründe?
Also apropos Mauer, der große Einschnitt war natürlich im wahrsten Sinne des Wortes der Mauerbau. Als das losging, 13. August 1961, da hat gerade von westlicher Seite aus man das erstmal abgebrochen, diese Sportbeziehungen, dann aber auf Druck des IOC das wieder aufgenommen. Das hängt stark mit dem damaligen IOC-Präsidenten Everett Brundage zusammen, einem US-Amerikaner, der einfach ein Zeichen setzen wollte, ganz stur, ich akzeptiere das nicht, diese Teilung, diese deutsche Teilung. Ich will diese gesamtdeutschen Olympiamannschaften. Und das führte dann zu so Scharmützeln, wie Sie es beschrieben haben. Zum einen der Ausscheidungswettbewerbe vorher auf rein sportlicher Ebene. Während der Spiele hat man natürlich immer ausgewertet, welche Seite gewinnt mehr Medaillen. Und es gab auch ganz wichtig die Frage immer, wer schickt mehr Athleten dorthin? Der darf dann den Chef de Mission, den Mannschaftsleiter bestellen. Also zwischen Ost und West wurde das natürlich immer ganz genau geguckt, dass keine Seite zu viel Einfluss gewinnt. Deswegen auch ein gemeinsames neutrales Protokoll, neutrale Flagge und Hymne, um bloß nicht einen Staat darzustellen, der den anderen übertrumpfen könnte.
Der Einfluss des IOC scheint ja in solchen Fragen besonders groß. Anfang des 20. Jahrhunderts, da ging das Olympische Komitee sogar so weit, dass dort Staaten antreten durften, die eigentlich keine souveränen Staaten waren. Das müssen Sie nochmal erklären, wie hat denn das funktioniert?
Also genau genommen Nationen, keine Staaten. Das hängt stark mit Pierre de Coubertin zusammen, dem IOC-Gründer und dem frühen Präsidenten über viele, viele Jahre. Er hat die sogenannte sportliche Geografie präferiert. Er war der Meinung, dass es sehr wohl Nationen gibt, Völker auf der Welt, die eigenständig antreten sollen bei Olympischen Spielen, auch wenn sie keinen souveränen Staat darstellen. Also wenn Sie an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg denken, dann galt das besonders für die sogenannte K&K-Monarchie Österreich-Ungarn, da das Beispiel Böhmen, die spätere Tschechoslowakei. Wie treten die Böhmen auf? Die haben sich als eigene Nation verstanden und wollten als solche an Olympischen Spielen teilnehmen, waren politisch-staatlich aber eingebunden in diese österreichisch-ungarische Monarchie. Anderes Beispiel Finnland, was zum Zarenreich Russland gehörte, aber als eigene skandinavische Nation auftreten wollte. Also das waren so Problemfälle vor 100 Jahren und da ging es dann immer um das Protokoll, dürfen die eine eigene Hymne haben, wenn jemand gewinnt, welche Flagge wird gehisst. Also da hat man sich in IOC-Kreisen zusammen mit den Funktionären zusammengesetzt und dann Lösungen gesucht, mehr oder weniger gut auch gefunden, um solche nationalen Bestrebungen auf der internationalen olympischen Bühne handhaben zu können.
Also in der Geschichte des Sports gibt es offensichtlich viele Beispiele dafür, wie es mit Politik verquickt ist. Nun ist aber die Frage, ist das so, dass der Sport dort nur der Deckmantel für eigentliche politische Bestreben ist oder hat der Sport an sich einen politischen Einfluss?
Der Sport hat einen großen politischen Einfluss. Also das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Der Sport wird genutzt, benutzt von Staaten, im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn Sie es positiv sehen, Deutschland, Israel, diplomatische Beziehungen wurden erst nach dem Sport aufgenommen sozusagen. Also der Sport hat schon versöhnend gewirkt zwischen der Bundesrepublik und Israel nach dem Zweiten Weltkrieg, bevor es offiziell diplomatische Beziehungen gab. Weil man sich im Sport oft auf einer anderen Ebene begegnen kann, die komplizierte große Politik mitunter außen vor lassen kann. Wenn man fair miteinander umgeht im Wettkampf, zeigt das etwas anderes an die Welt als rein politische Verhandlungen, die oft Folgen von Kriegen sind, von Krisen sind. Also da hat der Sport die Möglichkeit, auf dem Spielfeld anders wirken zu können.
Gibt es eigentlich auch gegenteilige Beispiele, also dass der Sport die Annäherung schwieriger macht zwischen Staaten?
Also es lebt sich zumindest oft dort aus, auch im Sport. Da gibt es ein Beispiel 1956 bei den Olympischen Spielen in Melbourne, nachdem die Ungarn ja einen Aufstand hatten im eigenen Land gegen die Sowjetunion als sozialistische Macht. Da gab es ein Wasserballmatch zwischen der UdSSR und Ungarn. Das war mir eine Schlacht. Die sind blutend aus dem Wasser raus. Also da hat sich das dann im Sport niedergeschlagen, was vorher auf der politischen Weltbühne passiert war.
Nord- und Südkorea haben sich am Rande der Asienspiele zu Friedensverhandlungen getroffen. Und das haben wir zum Anlass genommen, einmal über die Geschichte der Verquickung zwischen Sport und Politik zu sprechen mit dem Kölner Sporthistoriker Ansgar Molzberger. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Molzberger.
Danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.